Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen, auch zu unserem zweiten Live-Thema, warum lässt Gott das zu? Ich bin froh, dass ich die Frage nicht schlussendlich beantworten muss und weil ich es auch gar nicht kann. Aber wir wollen mal reingucken, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt Gott dazu? Und schön, dass ihr alle mit an Bord seid. Und das ist der zweite Live-Gottesdienst von 5. Letzten Sonntag. Kannst du weiterklicken? Letzten Sonntag ging es ja um das Thema, wie können wir glücklich werden? Heute ist das Thema, warum lässt Gott das zu? Dann kommen die anderen Themen, was ist der Sinn des Lebens, das Geschenk Gottes entdecken, Leben in neuen Dimensionen. Und ihr habt ja letztes Mal gehört in der Predigt, dass Wohlstand, Ausbildung, medizinische Versorgung nicht unsere innersten Sehnsüchte stillen kann. Weil wir Menschen für die persönliche Beziehung zu Gott geschaffen sind. Und erst wenn diese Beziehung und der Frieden Gottes in unserem Leben ist, haben wir das ersehnte Glück. Und da können wir wahrscheinlich ganz viele drinnen fragen, die haben das so erlebt. Und das ist wirklich so, dass wenn wir in Beziehung mit Gott leben, wenn er unser Gott ist und wenn wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dann geht es uns gut. Wenn wir dann auch noch nicht alle Fragen im Leben beantwortet haben und wir auch nicht auf Wolke 7 Richtung Himmel fahren, fliegen oder so ähnlich, sondern wir haben einen inneren Frieden, den uns niemand nehmen kann, unabhängig von den äußeren Umständen, weil Jesus das versprochen hat. Bei der Frage, warum lässt Gott es zu? Ist eine spannende Frage. Und die Frage hat sich jeder von uns schon gestellt. Meistens nicht, wenn es uns gut geht. Dann freuen wir uns. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann fragt man, warum macht Gott es? Warum lässt er diese Dinge in meinem Leben zu? Die passen mir jetzt gar nicht. Und wenn in der Öffentlichkeit ja diese Frage gestellt wird, hängt es ja meistens zusammen mit großen Katastrophen. Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Tsunamis. Oder uns schockieren auch Flugzeugabstürze, Amokläufe, Selbstmordattentate oder Familientragen. Und die ganze Liste schrecklicher Ereignisse hinterlässt ja immer in uns eine Frage, warum hat es Gott zugelassen? Warum ist er da nicht, hat er nicht eingegriffen? Und die Frage ist nicht nur brisant, weil wir sagen, das betrifft immer die anderen, die globale Welt, sondern betrifft ab und zu auch unser privates Leben. Und wir wissen, so Tragödien in der Familie sind nicht immer einfach zu verkraften. Und wenn man die Geschichte verfolgt, kann man das in jeder Familie feststellen. Da gibt es Dinge, die sind eine Tragödie. Und aus diesem großen Zusammenhang von Familien gibt es ja auch immer das individuelle Schicksal. Beispiel. Eine Bauernfamilie hofft, dass der Hof in der Familie erhalten bleiben kann. Dass man dem Sohn die Verantwortung übertragen kann. Doch plötzlich reißt ein Unfall ihn aus dem Leben und zerstört so die Hoffnung der Familie. Oder Krebs kommt in die Familie hinein. Von einem Tag auf den anderen ist die Mutter mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Und ich weiß das noch selber, wo uns als Familie das selber so getroffen hat, bei meiner Frau, aber auch bei meiner Schwiegermama. Und dann hofft man ja, dass durch die Therapien der Ärzte, durch eine Operation, das Leben gerettet werden kann. Doch was ist, wenn am Ende der Krebs siegt? Der Vater mit den Kindern am Grab der geliebten Frau und Mutter steht? Kann man denn in dieser Familie überhaupt noch an das traditionelle Bild vom lieben Gott im Himmel glauben? Wie kann es denn sein, dass solche Schicksale immer wieder unschuldige Menschen treffen? Und ich denke, wir sind auch sprachlos und entsetzt, wenn wir Folgendes in der Zeitung lesen, wenn es um Familiendramen geht. Zum Beispiel, Vater erschießt ein einjähriges Kind bei einem Familiendramen, hat ein 33 Jahre alter Familienvater seinen eigenen Sohn getötet. Nach vorläufigen Erkenntnissen hat der Ehemann wohl die Schüsse selbst abgegeben, sagt der Staatsanwalt am Montag. Der von seiner Familie getrennt lebende Mann hat außerdem seine Ehefrau und sich selbst in den Kopf geschossen. Wenn wir sowas lesen, das schockiert uns doch. Und wir fragen, warum lässt Gott es zu? Und solche Geschehnisse sind doch schwer zu verkraften. Gerade wenn es nicht nur um Schicksalsschläge sich handelt, sondern wenn jemand so bewusst diese Tat vollbracht hat. Und wir wissen auch, und das wissen wir auch aus eigener Erfahrung in der Gemeinde, es ist Eltern viel schwerer, seelsorgerlich beizustehen, wenn sie ein Kind durch Selbstmord verloren haben. Denkt an den Bernd. Als wenn es durch ein tragisches Unglück war. Und gerade diese Dimension solcher Ereignisse trifft uns doch tief und existenziell. Solange alles gut in unserem Leben läuft, in wohlgeordneten Bahnen, machen wir uns kaum Gedanken über solche Ereignisse. Aber sobald eine größere Katastrophe die Menschheit durchschüttelt, wenn wir das in der Zeitung lesen, in den Nachrichten, sind die Fragen plötzlich da. Warum lässt Gott es zu? Oder wir fragen, was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Und die Frage, warum lässt Gott das zu, verbindet sich mit dem Gedanken, falls es überhaupt einen Gott gibt, kann er unmöglich ein guter Gott sein. Ein guter Gott im Himmel kann doch unmöglich so viel unnötiges Leid von unschuldigen Menschen zulassen. Und diese Überlegung führt dazu weiteren Gedanken. Könnte es sein, dass Gott gut und böse ist? Oder vielleicht gibt es ihn gar nicht. Leben wir in einem zufällig entstandenen Universum, in welchem nichts als erstaunliche Zufälle gibt, zum Beispiel Evolution, und wo es schreckliche Zufälle von Katastrophen und Tod gibt. Ich bin so froh, dass uns Gott und die Bibel nicht alleine lässt. Schon im Alten Testament wurden solche Fragen gestellt. Und die Bibel widmet diesem Thema ein ganzes Buch. Und es ist doch gut, dass sie so ehrlich auf diese Fragen eingeht. Da können wir von einem Mann lesen, der Hiob heißt. Und der verliert durch ein Schicksal oder mehrere Schicksalsschläge, die schwer sind, seinen ganzen Besitz, seine Kinder und schließlich auch noch seine Gesundheit. Die Not ist so schlimm, dass ihm sogar seine Frau sagt, das können wir im Wort Gottes nachlesen, mach doch Schluss mit Gott und stirb. Herr, wenn wir so eine Ermutigung kriegen, dann sagen wir auch Danke fürs Geschenk. Aber hier sagt nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Also Ehemänner müsst es euren Frauen nicht sagen. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Das steht im Hiob 2 in den Versen 9 bis 10. Und das Buch Hiob lohnt sich für alle zum Studium, die sich mehr Zeit mit diesem Thema widmen wollen. Aber, und das ist das Gute in der Geschichte, nach langem Ringen mit Gott, er hat ja auch ein paar spezielle Freunde, und nach diesem Ringen mit ihnen und sich selber bricht Gott zur Gewissheit durch. Herr, danke Moritz, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und diese Erfahrung brauchen wir, auch in schwierigen Situationen, dass wir Gott erfahren und Gott auch erleben. Und wie bei Hiobs Frau kann sich auch der Zweifel und die Angst in uns so verdichten, dass wir den Mut zum Leben verlieren. Ohne den Glauben an Gott geschieht es. Ohne den Glauben an Gott sehen wir uns auch rasch von irgendwelchen anonymen, unkontrollierten Gefahren umgeben. Was meinen wir mit anonymen Gefahren? Da denken wir, das bedroht uns Tag für Tag. Und wir denken, wir sind anonym bedroht, ohne Chancen, uns zu schützen. Eine Finanzkrise, haben wir auch schon gehabt, könnte all unsere Ersparnisse kosten und unsere Altersrente in Frage stellen. Eine Naturkatastrophe könnte unser Haus oder unser Leben in den Ferien bedrohen. Oder wir haben Angst vor einem schweren Unfall, den wir erleiden könnten und dann auf der Intensivstation liegen. Und die Ärzte ringen um unser Leben. Oder eine Scheidung oder andere Familienprobleme könnten wir uns den Kontakt zu wichtigen Menschen verlieren. Können wir den Kontakt zu ihnen verlieren. Aber seht, Aber die größte Gefahr ist nicht anonym, sondern liegt im Missbrauch der Willensfreiheit großer und kleiner Machthaber. Terroristen, Tyrannen, Kriegsverbrecher, Despoten und Diktatoren sind gefährlicher als Wölfe. Warum? Weil sie die Willensfreiheit des Menschen für ihre bösen Zwecke missbrauchen. So schlimm solche Machthaber ja auch sind. Wichtig ist, dass wir lernen, der Mensch hat einen freien Willen. Gott hat uns diesen freien Willen gegeben. Warum sollte Gott immer gleich einschreiten? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, Herr, wenn du doch alles kannst, alles weißt, warum greifst du denn nicht ein? Aber Gott gibt uns Menschen den freien Willen. Und wenn nun ein Mensch diese Willensfreiheit missbraucht, Gott lässt es zu, dass wir selber die schrecklichen Konsequenzen von Macht- und Willensmissbrauch kennenlernen. Und Missbrauch der Willensfreiheit ist das tiefste Problem von uns Menschen. Also der falsche Gebrauch von unserem Willen. Seit es Menschen gibt, missbrauchen wir unsere Willenskraft für unsere Zwecke. Daraus entsteht Hass, Streit, Krieg, Not, Tod und ewige Trennung. Das sind die traurigen Folgen davon. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Die Terroranschläge vom 11. September waren das Werk von Menschen. Und lange ist ja die Liste für das Werk von Menschen, die Böses getan haben und die, für die wir Gott nicht wirklich Anklage können. Denkt an die Finanzkrise, die hatte ihren Ursprung in Spekulation und Gewinnsucht. Die ungerechte Verteilung von Lebensgütern wie Nahrung, Trinkwasser und medizinische Versorgung auf der Welt. Scheidung. Letztes Mal Sonntag habt ihr davon gehört. Die Probleme rund um Alkohol und andere Suchtmittel. Der Missbrauch von Kindern. Häusliche Gewalt. Jede Art von Korruption. Klimaerwärmung. Jede Form von Umweltzerstörung. Alle Kriege auf der Erde sind menschengemacht. Und statt dass wir Menschen unsere Schuld und Mitschuld eingestehen, klagen wir Gott an. Ist doch einfach. Der ist schuld. Wir zehren Gott vor den Richterstuhl und merken gar nicht, dass unsere eigene Schuld so zerstörerisch ist und für andere Menschen Unglück bringt oder gar den Tod. Und blickt man jetzt in die Statistiken hinein und untersucht die Todesfälle im 20. Jahrhundert, zeigt sich folgendes Bild. Kriege und Terrorismus forderten über 300 Millionen Todesopfer durch die Gewalt von Menschen. Die Zahl von Menschen, die gestorben sind durch Naturkatastrophen, die nicht von Menschen bedingt waren, ist verschwindend klein. Gott hat dir und mir einen freien Willen gegeben. Und wenn das so ist, müssen wir die Frage umkehren. Warum lässt der Mensch das zu? Warum verschließen wir die Augen vor offensichtlichem Unrecht? Der Frage möchten wir heute Morgen nachgehen. Warum sind wir Menschen immer so schnell bereit, Gott anzuklagen? Und warum sind wir so gleichgültig und blind gegenüber den augenscheinlichen Folgen von menschlicher Willensfreiheit und deren Missbrauch? Und die Bibel gibt uns da eine klare Antwort. Wir haben das schon in der ersten Lektion gesehen. Wir fragen nicht nach Gott, sondern wir suchen das Glück auf menschlichen Wegen. Man hat sich für das Prinzip Egoismus oder Unabhängigkeit entschieden und somit uns auch von Gott abgewendet. Die Bibel sagt, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott hat schon zu den ersten Menschen gesagt, esst nicht von den Früchten dieses Baumes, sonst müsst ihr sterben. Und die Tatsache des Todes ist ja für jeden Menschen schrecklich. Und die Bibel sagt, dass der Tod die Folge unserer Abwendung von Gott ist. Weiter sagt die Bibel, das ist unsere Verantwortung. Wenn wir Menschen nicht auf dieser Erde den Missbrauch unserer Willensfreiheit bekennen und uns zu Gott umkehren, werden wir auch in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Diesen Zustand der ewigen Trennung wird von Gott Hölle genannt. Und jetzt kommt's. Gott ist mit dem Zustand nicht zufrieden. Wir wissen, die Liebe Gottes ist unvorstellbar groß. Er lässt es nicht zu, dass wir ohne die Möglichkeit, wieder zu ihm umzukehren und ewig von ihm getrennt bleiben. Das will Gott nicht. Das lässt er nicht zu. Und die Botschaft von der Bibel lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber. Und damit diese Beziehung echt ist, gab er uns eine Willensfreiheit. Ich kann mich für oder gegen Gott entscheiden. Und der Mensch hat diese Freiheit missbraucht und hat sich getrennt von Gott. Und weil er nicht in Abhängigkeit von Gott leben wollte, hat er diese Trennung auch verdient. Aber Gott liebt uns unsterblich. Er hat sich überlegt, wie kann ich das Problem lösen? Deshalb hat Gott Jesus gesandt. Und Jesus hat das Todesurteil, das du und ich verdient hätten, auf sich genommen. Freiwillig. Und wir bekommen somit die Chance, unsere Willensfreiheit nochmal richtig zu gebrauchen und uns aus freien Stücken für die Beziehung zu Gott entscheiden. Und wir sehen, Gottes Wille ist nicht, dass uns die gerechte Strafe treffen wird. Gottes Absicht und die der ganzen Bibel kann man in einem Satz zusammenfassen. Wir kennen den alle, die wir schon länger unterwegs mit Gott sind. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Gott liebt gerade jene, die ihre Willensfreiheit missbraucht haben und Gott auf die Anklagebank schieben mit der Frage, warum lässt Gott es zu? Dabei müssen wir uns doch überlegen, welche Konsequenz hat meine Willensfreiheit? Wir haben den Tod und die Trennung von Gott verdient, doch Jesus hat das Todesurteil auf sich genommen. Und damit du und ich wieder in Beziehung mit Gott leben können. Und vor ca. 700 Jahren hat ein Prophet Folgendes gesagt, da heißt Jesaja: Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nun kann man sich die Frage stellen, warum kann der Mensch nicht durch seine eigene Willensentscheidung wieder zu Gott kommen? Die Bibel sagt klar, dass der ewige Tod die unausweichliche Folge der Sünde des Menschen ist. Ohne den stellvertretenden Tod Jesu wäre eine Rückkehr des Menschen zu Gott nicht möglich, weil Gott heilig ist. Der sündige Mensch braucht Vergebung seiner Schuld. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Da möchte ich einen kleinen Einschub machen. Es ist doch gut, dass wir wissen, wo gehe ich mit meiner persönlichen Schuld hin? Es ist doch gut, wenn wir Jesus unser Leben geben und dass wir dann Frieden mit Gott haben. Dazu kann ich nur einladen. Und Jesus beantwortet uns jetzt nicht jede Frage, warum uns bestimmte Schicksalsschläge getroffen haben. Aber er sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und Jesu Dienst konzentriert sich eigentlich auf den schlimmsten Schicksalsweg, den ewigen Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Diesen hat er durch seinen Tod am Kreuz abgewendet. Nun darf ich voller Vertrauen zu Gott kommen. Ich weiß, wenn wir von harten und schmerzhaften Schicksalsschlägen getroffen werden, schreit unser Herz vielleicht nach wie vor: Gott, warum muss ich das erdulden? Warum passiert mir das? Warum gerade mir und nicht jemand anders? Und dann fühlen wir kennen alle die Situation, wie wir uns von Gott verlassen fühlen, oder? Denkst, Herr, wo bist du jetzt? Hast du heute einen schlechten Tag? Hast du den Wecker nicht gestellt? Was auch immer. Und wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, fällt es uns schwer, ihm auch zu vertrauen. Aber wir wissen, Jesus hat dasselbe durchlebt. Als er am Kreuz hing und Schmerz erlitt, fragte sogar der Sohn Gottes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber selbst in dieser Stunde blieb er mit dem Vater verbunden. Und wir wissen, dass er am Kreuz dann rief, es ist vollbracht. Oder Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und die biblische Botschaft für uns macht erst Sinn, wenn wir uns vor Augen halten, dass Jesus auferstanden ist und damit dem Tod und auch allem Leid die Macht genommen hat. Jesus sagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weiter sagt er, wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Und wir können uns alle sicher sein, Jesus kennt alle unsere Tränen. Und er zählt sie sogar. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Mühe gemacht hast, die Tränentropfen zu zählen. Manche haben wir schon wieder vergessen, gerade in unserer Kindheit oder so. Im Psalm 46, Vers 56, Vers 9 steht, du sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede einzelne in deinem Buch festgehalten. Also dein Schmerz, dein Leid, deine Not sind Gott bekannt. Und er sagt, da gewährt der Johannes einen Blick in die Ewigkeit. Wenn wir im ewigen Leben Gott sehen, werden wir uns selber trösten. Und wir werden von ihm Antworten bekommen auf alle unsere Fragen. Und das schreibt Johannes in der Offenbarung. Gott wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Die Frage, warum lässt Gott das zu, führt uns auch zur Frage, wie gebrauche ich meine Willensfreiheit? Wollen wir weiter unsere eigenen Ziele verfolgen und dienen oder wollen wir Gott dienen? Wir wissen, Gott ist immer bereit, unsere Sünden für immer zu vergeben und in die Tiefe des Meeres zu versenken. Und unsere Willensfreiheit ist die einzige Grenze für die grenzenlose Liebe Gottes. Gottes Liebe ist frei von jedem Zwang. Nur wenn wir uns bewusst für die Liebe Gottes öffnen, wird sie auch in uns wirksam. Leider ist es aber auch möglich, dass wir uns mit unserem Willen gegen diese Liebe Gottes verschließen. Da ist wichtig, dass wir uns genau überlegen, wollen wir die Beziehung zu Gott? Wollen wir uns seiner Liebe öffnen? Oder wollen wir lieber unsere eigenen Wege unabhängig von Gott geben? Es lohnt sich tausendfach mit unserem freien Willen die Beziehung zu Gott von ganzem Herzen zu suchen. Wie das möglich ist, trotz viel Leid und Not und der Frage, warum lässt Gott das zu? Hören wir jetzt in deinem Erlebnisbericht von der Sandra. Komm bitte nach vorne. Und sie wird uns aus ihrem Leben erzählen. Okay, der Herr segne dich.
Dankeschön. Hallo, ich bin Sandra Chongo Ams. Ich komme ursprünglich aus Sambia. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Als ich 10 Jahre alt war, wurde mein Vater umgebracht. Das Thema, warum lässt Gott das zu, hat mich deswegen eine lange Zeit in mein Leben gequält. Ich komme aus einer Familie mit 8 Kindern. Wir sind ohne unsere Eltern in die Assemblies of God gegangen, weil mein Vater katholisch war und meine Mama evangelisch. Mein Vater hatte Geologie in England studiert, deshalb war er begehrt. Er war viel unterwegs in Inland und Ausland. Es gab immer so viel zu erzählen, wenn er zu Hause war. Einmal ist er im Südwest des Landes gewesen und dort fand er ein Potenzial auf wertvolle Gesteine. Er hat dann angefangen, Kontakte mit unterschiedlichen Firmen zu knüpfen, damit er dort Genehmigungen für diese Steine fordern konnte. Zwischendurch wollte er noch auf eine Reise im Osten des Landes, wo ein Freund von ihm herkam. Dieser Freund ist 3 Tage vor der Reise mit ihm nach Hause gekommen und hat uns alle kennengelernt. Es war okay, alles war gut. Am nächsten Tag sind die losgefahren. Mein Vater war nach 3 Monaten immer noch nicht zurückgekommen. Damals hatten wir kein Handys und ein Festnetz hatten wir auch nicht. Wir warteten auf Post, aber es kam keinen. Wir waren besorgt. Meine Mutter und meine Tante haben sich dann entschieden, hinzufahren, um ihn zu suchen. Sie sind direkt zur Polizei vor Ort gefahren, nur mit dem Namen von diesem Freund, ohne Foto. Die Leute im Ort kannten ihn. 3 Polizisten, meine Mutter und meine Tante, gingen zu ihm nach Hause und fanden ihn. Auf die Frage, wo ist Mr. Chongo, hat er einfach gesagt, ich habe ihn umgebracht. Auf die Frage, warum, antwortete er, weil er immer so viel Bargeld bei sich hatte. Damals gab es bei uns keine Bankkarten. Er hat sie dann zum Tatort hingeführt. Es war auf eine offene Fläche im Wald, auf einem Hügel. Und tatsächlich fanden sie seine Überreste dort. Es war eine Katastrophe. Meine Mama fiel zum Boden heulend mit ihrer Schwester. Die haben mitbekommen, wie er es gemacht hat, wo mein Vater gestanden ist und womit er es gemacht hat. Er hat alles erklärt. Der Mann hat meinen Vater mit seiner eigenen Axt umgebracht. In diesem Moment wollte meine Mama ausrasten, weil der Täter unbedingt wollte, dass mein Vater seinen Axt einpackt. Aber sie konnte nicht, sie war dafür zu schwach zu schimpfen. Eine von den Polizisten grub ein Stück von seinem Hemd, kam zu Vorschein. Meine Mama erkennt das sofort. Es war keine Zweifel mehr da. Meine Mutter konnte nicht mehr essen und trinken. Schlafen konnte sie auch nicht mehr. Als die beiden zurück nach Hause kamen, haben sich Freunde und Verwandte bei uns versammelt. So wird es bei uns gemacht. Man bringt die Sofas raus aus der Wohnung, damit die Männer draußen sitzen können und die Frauen bleiben drinnen auf dem Boden. 3 Tage lang geht das. Nachdem wir die Überreste von meinem Vater beerdigt haben, sind alle dann wieder abgereist. 1 Monat lang soll die Witwe für schwarze Kleider anziehen. Meine Mama hat das fast ein halbes Jahr gemacht. Nach einer langen Zeit hörten wir, dass der Täter ein paar Jahre in Haft war und dann kam er wieder frei. Diese Nachricht hat mein Bruder sehr, sehr bitter gemacht. Die haben sich gefragt, ob sie nicht lieber hinfahren sollten, um ihm zu helfen, in die Hölle zu fahren. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Ich persönlich habe das nicht geglaubt, dass er tot war. In meinen Gedanken war er immer noch unterwegs. Der kam immer zurück. Der ging mal lange Zeit, mal kurze Zeit. Aber der kam immer zurück. Deswegen habe ich kein bisschen geweint. Als meine Mama zurückkam, hat jeder geheult und mich gefragt, warum ich keine Träne hatte vor meinem Vater. Die fragte mich, warum weinst du nicht? Hast du ihn nicht geliebt? Ich habe gesagt, der ist nicht tot. Der kommt irgendwann. Eine lange Zeit habe ich fest geglaubt, dass er wiederkommt. Aber die Warterei ging lange. Aus Monaten werden Jahre. Langsam musste ich der Wahrheit in die Augen schauen. Es war ein unbeschreiblicher Schmerz. Es war eine späte Trauer. Ich habe getraut und dabei habe ich Gott nicht verstanden. Warum lässt er sowas passieren? Ist er nicht unser Beschützer? Warum hat er meinen Vater nicht beschützt? Da habe ich aufgehört, an ihm zu glauben. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Ich habe das hinter mir gelassen. Auf der Suche nach Glück hatte ich einen Freund nach der anderen, weil ich nicht fand, was ich gesucht hatte. Wenn ich woanders übernachten wollte, musste ich eine gute Lüge von meiner Mama suchen. Es war immer Lügen. Es war ein Leben voller Lügen. In dieser Zeit hat meine Mama angefangen, sich Sorgen um mich zu machen. Sie meinte, ich könnte schwanger werden, wenn ich so weitermache. Deshalb hat sie mich ins Internat geschickt. Internat für Mädchen geschickt. Ich ging 5 Jahre lang, bis ich fertig war mit der Schule. Danach bin ich auf College gegangen und habe nebenbei in einem Café gearbeitet. Bei diesem Job habe ich meinen Mann Peter kennengelernt. Da hatte ich vor kurzem mit meinem pakistanischen Ex-Freund Schluss gemacht. Als ich Peter kennengelernt hatte, war er anders als die andere. Denn er hat mir aufmerksam zugehört und ist anders mit mir umgegangen. Das habe ich auf meiner Suche nach Mr. Wright noch nie gesehen. Es war für mich was Neues. Es war echte Liebe. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte es 4 Jahre gedauert, bis wir geheiratet haben. Dann bin ich nach Deutschland umgezogen. Zuerst in Mannheim gewohnt, dann in Freiburg. Und jetzt hier. Partylife in Deutschland fand ich extremer und viel intensiver als bei uns. Wir machten Party mit meinen neuen Freunden bis um 3 Uhr morgens. Pottrauchen habe ich auch hier probiert. Zum Glück hat mir das nicht geschmeckt. Als wir am Heiligabend in der Kirche waren, habe ich meinen Mann gefragt, warum er nur am Weihnachten in die Kirche geht. Er meinte, das gehört sich so. Es ist eine Tradition. Aber ich wusste besser. Jesus ist geboren, um für uns zu sterben. Nur deswegen ist er auf die Erde gekommen. Der Same, der in mir vor viele Jahre gesät war immer noch da. Er war klein, aber immer noch da. Ich habe angefangen zu beten wieder. Aber ich konnte nur Gott vergib mich sagen. Ich fand keine Worte außer Gott vergib mich. Meine Zungenrede waren weg. Ich suchte jemanden, der an Gott glaubte, damit er mich zu Gott führen konnte. Alleine ging's nicht. Weil ich wusste, dass Matthäus 18, Vers 20 sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Ich bin in die evangelische Kirche gegangen, aber es war nicht, was ich suchte. Dann fand ich eine Broschüre von der Gemeinde Watermark. Es war eine kleine Gemeinde, die an Jesus glaubt. Dort habe ich Jesus in mein Leben wieder empfangen. Nach ein paar Monaten habe ich meine Zungenrede wiederbekommen. Es war sehr schön. Trotz allem, was in der Vergangenheit passiert war, war Gott immer da. Ich habe keine Antwort bekommen, warum mein Vater so sterben musste. Aber ich weiß, dass das Gott nicht zu einem schlechten Gott macht. Der ist der Gott allmächtig und hat uns Menschen den freien Willen gegeben. Wir entscheiden, ob wir Menschen töten oder nicht. Ob wir hassen oder lieben. Das ist ganz alleine unsere Entscheidung. Meine Familie und ich haben den Täter gehasst. Aber als ich von Vergebung gelernt habe, in Markus 11, Vers 25, da steht, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch euer Verfehlung vergibt. Da steht auch in dem Vater unser, wir sollen vergeben, dann kann er auch uns vergeben. Es war für uns als Familie sehr, sehr schwierig, aber wir haben uns vereinigt und wir haben den Täter vergeben. Heute lebe ich mit Jesus wieder. Ich vertraue ihm und bin sehr froh, dass ich zurück zu ihm gekommen bin, denn er macht mich vollständig. Ich möchte jemanden ermutigen, der in einer schwierigen Situation ist, Gott zu vertrauen und in ihm zu bleiben. Amen.
Danke, Sandra, für den ehrlichen, ergreifenden und bewegenden Erlebnisbericht. Und ich glaube, es wurde deutlich, man bekommt nicht auf alle Fragen, warum Gott Dinge zulässt, eine Antwort. Aber wir haben gesehen, auch in dem Bericht von der Sandra, dass Vergebung möglich ist. Und das schaffen wir nicht aus uns, sondern wir brauchen da Gottes Hilfe. Und es ist passiert, weil sie in Beziehung mit Gott, ihre Familie und sie in Beziehung mit Gott gedreht ist, weil sie sich mit Gott versöhnt haben. Und wir sehen auch in diesem Erlebnisbericht, wie entscheidend wichtig es ist, dass wir das Geschenk Gottes annehmen und uns mit Gott versöhnen, damit uns vergeben wird und wir vergeben können. Und die Entscheidung für die persönliche Beziehung zu Gott ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens überhaupt. Wir haben das gehört. Da gibt es vier wichtige Schritte dazu. Ich bitte den himmlischen Vater um Vergebung der Sünde, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe. Ich anerkenne Jesus als meinen Erlöser, weil er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist. Ich bitte Jesus, in mein Leben zu kommen und die Herrschaft meines Lebens zu übernehmen. Ich formuliere meinen Willen in einem Gebet. Und folgendes Gebet ist eine Möglichkeit, wie wir unser Vertrauen zu Gott ausdrücken können. Ich lese es mal vor und dann möchte ich zum Schluss von der Predigt, zum Schluss von dem Erlebnisbericht, dass wir das miteinander beten, wer das mag. Da steht: Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Und wer das mag, darf das gerne mitbeten. Dürft euch einfach einklinken. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Da sage ich jetzt auch Amen drauf. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir sind schon fast am Ende vom Gottesdienst. Ich möchte euch herzlich einladen für den Live-Gottesdienst am kommenden Sonntag. Das Thema ist: Was ist der Sinn des Lebens? Meine Frau hat links den Tisch, ich werde rechts am Tisch stehen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr noch Fragen habt. Wer noch keine Bibel besitzt, kann gerne eine Bibel haben. Wer ein paar Fragen zu diesem Vertiefungsfrage haben möchte, der kann sie bei mir abholen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeikommt. Und jetzt möchte ich der Alfons bitten, dass er den Schluss macht. Danke.